SRF 1.
Und hier ist das Regionaljournal Graubünden, heute mit diesen Themen. Die Bergeller wollen nichts wissen von einem Schulversuch mit Italien. Die Gemeindeversammlung hat ein Pilotprojekt abgeblasen. Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia mischt sich in die Diskussion um das romanische Verlagshaus ein. Und die Fremdenindustrie, ein satirischer Blick auf die Bündner Tourismusbranche im Theater Chur. Das Wetter morgen, am Morgen Wolken, später zeigt sich die Sonne. Am Mikrofon der Silvio Liechti. Im Bergell ist ein internationaler Schulversuch gescheitert. Die Dreijährigen aus dem Bergell hätten können, gerade über der Grenze zu Italien in Kinski, die Schüler vom italienischen Dorf, hätten im Gegenzug auf der Schweizer Seite können in Zeck. Jetzt hat die Gemeindeversammlung das Projekt aber abgelehnt. Schade, findet der Schulratspräsident Antonio Walter.
Ja, es überrascht mich schon und ich bin auch dementsprechend auch enttäuscht. Und zwar enttäuscht, dass die Leute nicht ein bisschen weiterdenken und die Zukunft von unseren Kindern.
Mit mehr Schülern in der Oberstufe hätte man wollen, die heutige Qualität der Schule in Bergell sichern, sagt Antonio Walter. Das Ganze wäre ein Pilotprojekt gewesen, angelegt auf 4 Jahre. Es ist immer noch unklar, wie es weitergehen soll mit der Jazz-Editura am romanischen Verlagshaus. Jetzt meldet sich die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia zu Wort. Sie hat zusammen mit dem Kanton Graubünden und der Lia Romantsche das Verlagshaus in den ersten 3 Jahren unterstützt. Und sie wird das auch in Zukunft machen. Aber wieso gerade jetzt das Bekenntnis, wo doch alles immer noch unklar ist? Stefanie Hablützel hat das Angelika Salvisberg von Pro Helvetia gefragt.
Frau Salvisberger, die Pro Helvetia sendet ein Signal nach Graubünden. Sie haben eine Mitteilung geschickt, wo steht, es braucht ein romanisches Verlagshaus in der Schweiz. Wieso schicken Sie die Mitteilung genau jetzt?
Ja, wir haben mitbekommen, dass Diskussionen im Bündnerland heiss laufen um die Zukunft von diesem Verlag. Und wir haben den Eindruck gehabt, dass jetzt der richtige Moment ist, um ein positives Statement zu diesem Verlag abzugeben. Weil wir von der Leistung, vom Leistungsausweis von diesem Verlag sehr überzeugt sind, von dem, was bisher geleistet worden ist und alles Interesse daran haben, dass jetzt eine gute Lösung für die Zukunft gefunden wird.
Pro Helvetia hat zusammen mit dem Kanton und der Lia Romantsche die ersten 3 Jahre finanziell unterstützt. Das war dort eine Pauschale von jährlichen 60'000 Franken. In Zukunft möchte Pro Helvetia projektbezogene Beiträge geben, sei es an bestimmte Werke oder auch an Autoren. Wieso der Wechsel in der Finanzierung?
So, dass das von Anfang an ist vorgesehen war, in unserer vertraglichen Vereinbarung mit dem Verlag, dass wir die ersten 3 Jahre mit Strukturbeiträgen dabei sind von 60'000 Franken. Aber schon dann war absehbar gewesen, dass es ein neues Kulturförderungsgesetz wird geben ab 2012. Das haben wir jetzt. Und das neue Kulturförderungsgesetz weist Bundesamt für Kultur die Verlagsförderung als Aufgabe zu. Und daher ist Pro Helvetia jetzt auf Projekt Förderung, also auf die Förderung von einzelnen Büchern zurückkommen, während das Bundesamt für Kultur jetzt zusammen mit den Partnern Kanton Graubünden und der Lia Romantsche eine Lösung für die Struktur von diesem Verlagshaus sucht.
Gibt es denn jetzt eigentlich mehr oder weniger Geld von Pro Helvetia?
Das wird sich zeigen. Also bis jetzt waren es 60'000 Franken gewesen. Und wie viel das in Zukunft wird sein, auf der Ebene von Druckkostenbeiträgen hängt sehr stark davon ab, wie viel Gesuche und auch wie gute Gesuche das bei uns eingereicht werden.
Bündner SPD ist bei der Abzocker-Initiative, die am 3. März vor das Volk kommt, nicht gleicher Meinung wie die Mutterpartei. Die Initiative, die überzeuge ich nicht ganz, schreibt der Parteivorstand in einer Mitteilung. Darum haben die Bündner Sozialdemokraten Stimmfreigabe beschlossen. Die SP Schweiz, die ist klar für die Initiative. Schon 2-mal sind Olympische Winterspiele zu Gast gsi in St. Moritz, 1928 und 1948. Jetzt will die St. Moritz das Spiel ein 3. Mal auf Graubünden holen, zusammen mit Davos. Beide Gemeinden müssen dafür Geld in die Hände nehmen. Nach Davos hat jetzt auch St. Moritz Zahlen auf den Tisch gelegt. Stefanie Hablützel.
St. Moritz könnte besonders von Olympischen Spielen profitieren. Der Anlass würde nämlich die Gemeinde im Namen haben. St. Moritz 2022. An die Kandidatur allein müsste die Gemeinde darum 5 Millionen Franken beisteuern. Das Geld dafür ist um. Gerade 100 Millionen hat St. Moritz auf der hohen Kante. Die Gemeinde profitiert von den Reichen, die St. Moritz ihre Luxusvilla bauen. Diverse Immobiliensteuern haben die Millionen in die Kasse gespült. Sollten denn die Spiele wirklich nach Graubünden kommen, muss St. Moritz, genau wie Davos, nochmal tiefer in die Kasse langen. Wie viel das denn ist, hat die Gemeinde aber noch nicht ausgerechnet. Das sei auch nicht nötig, meint der Gemeindepräsident. Schliesslich wären das alles Projekte, die man eh schon wollte realisieren. Konkret geht es um ein Kongresszentrum für knapp 1000 Leute, einen verkehrsfreien Plaza Rosace mit Tiefgarage unten dran und Strassensanierungen. Geld braucht sicher auch noch für die Skisprungschanzen. Aber auch das ist schon seit längerem aufgeleist. Und St. Moritz stimmt nächstes Jahr über den Millionenkredit ab, egal ob Olympia kommt oder nicht. Die Situation St. Moritz ist also eine ziemlich andere als ihre Partnerstadt Davos. Dort leidet die Gemeinde unter einem Schuldenberg von 140 Millionen Franken und weiss noch nicht genau, von wo man die nötigen Olympiamillionen hernehmen soll.
St. Moritzer Gemeindeparlament beschäftigt sich mit der Olympiabotschaft an seiner nächsten Sitzung Ende Januar. Tourismus, Tourismus. Graubünden lebt zum guten Teil der Gäste, die hierher kommen. Politiker wiederholen darum auch immer wieder, wie wichtig der Tourismus sei. Aber die Konkurrenz die schläft nicht und das hat Graubünden in der letzten Zeit deutlich gespürt. Das Theater Chur wirft in diesen Tagen ironischen Blick auf die schönen Ferienversprechen und die Industrie dahinter. Gestern hat das Stück «Fremdenindustrie» Premiere gefeiert. Der SRF2-Kulturredakteur Andreas Klei hat sich das angeschaut. Ich habe mit ihm vor der Sendung geredet und ihn zuerst gefragt, was die Zuschauer denn bei dem Theater eigentlich erwartet.
Die Grundsituation von dem oben ist, Graubünden muss sich verkaufen. Der oben behandelt Graubünden als Ware. Der Untertitel vom Theater heisst dann auch «Eine Verkaufsshow». Und das ist eine Revue, eine Collage mit viel Musik, eine sehr witzige Collage mit viel Originalzitat von allen möglichen Leuten, die mit dem Tourismus irgendetwas zu tun haben, von Politikern, von Tourismusverantwortlichen und so weiter.
Originalzitat von Akteuren. Wie kommt das über? Also das ist ja ab und zu, wiederholt sich das ja immer oder es ist auch vielleicht ein bisschen langweilig. Wie kommt das da daher?
Es ist natürlich in sich sehr komisch, wenn die Zitate sozusagen aus dem Zusammenhang rausgenommen werden und einfach für sich ausgestellt werden. Also wenn man wirklich die ganze Bedeutung von denen zum Teil hohle Phrasen hört oder wenn man die ganzen Mechanismen von dieser Rhetorik so ausgestellt hat, wenn zum Beispiel eine Frau in allem Ernst erzählt, sie sei halt schon wirklich auch schon weit auf der Welt gewesen und schon weit weg, auch sogar in Brasilien. Aber so richtig die Hei sei sie halt nur auf Brambrüesch.
Also die Werbephrasen, wo da am Laufmeter produziert werden, wird da die Tourismusindustrie ein bisschen durch den Gacko gezogen, kann man das sagen?
Ja, durch den Kakao gezogen ist schon richtig. Es ist natürlich auch ein ernsthaftes Anliegen dabei, nämlich dass ein Dilemma gibt, von einerseits sich verkaufen und andererseits sich erhalten.
Und wie ist denn verpackt? Also ist eine Geschichte dahinter? Ist das Theater, hat es einen Anfang und einen Schluss oder sind es einfach so Spotlights?
Es sind nicht nur Spotlights, es hat zwar keine Geschichte dahinter, aber es ist sehr geformt, also es ist wirklich eine Revue sozusagen, aber das ist natürlich, dass es keine Geschichte hat, ist schon ein bisschen das Problem von dem oben, weil es bleibt bei dem Spiegel, wo es im Kanton vorhaltet, wo zwar lustig ist, aber eben keine Entwicklung hat. Es gibt zwar dann so einen Teil, quasi wie eine Unterbrechung, wo das Publikum aufteilt wird und dann aussen Spielplätze, also in der Bar oder im Foyer vom Theater geht und dort sollen Lösungsversuche aus dem Dilemma gesucht werden, die natürlich völlig absurd sind. Also zum Beispiel so etwas wie eine Slow-Train-Bewegung, also wie Slow-Food, Slow-Train, langsame Züge mit ausgiebigem Halt an alle Stationen und auch Yoga im Moosabteil. Es bleibt natürlich bei dieser Persiflage und natürlich hat auch der Regisseur Georg Scharek keinen Ausweg aus dem Dilemma von sich immer grösser verkaufen müssen, den Kanton immer mehr zubauen und gleichzeitig die Natur oder die Natürlichkeit müssen zu halten, wo ja eigentlich das Kapital ist.
Könnte man sagen, ist es ein bissiger Kommentar zum Tourismus im Kanton?
Ja und nein, es ist nicht in dem Sinn bissig, dass jemand sich direkt angegriffen fühlen müsste, wo sich nicht selber wirklich erkennt in seiner eigenen Dummheit. Es ist schon spöttisch, aber es ist nicht unbedingt bissiger Spott. Es ist eher ein liebevoller Spott. Der Regisseur ergreift selber nicht Partei. Es ist nicht ein kämpferischer Spott. Aber vielleicht ist es natürlich dadurch, dass es einfach so einen relativ nüchternen Spiegel zeigt, umso härter in der Kritik.
Der Regisseur ist ja ein Einheimischer, der lange in Berlin lebt und jetzt wieder zurückgekommen ist. Und das ist ein Aussenblick quasi. Merkt man das?
Ja, ich denke, das merkt man unbedingt, dass es schon der Aussenblick braucht von dem, wo ja auch eine typische schweizerische Bewegung ist, rausgehen und wieder zurückgekommen und alles neu anschauen, also der Schock von der Wiedererkennung.
Und was für ein Bild wird jetzt da zeichnet von dem Tourismuskanton Graubünden bei dem Stück?
Also wenn etwas klar ist nachher, dann ist es die Vielfalt von dem Kanton, auch die Verstrittenheit in der Vielfalt mit Glaubenskrieg auf allen möglichen Ebenen, zum Beispiel natürlich auch auf sprachlicher Ebene. Natürlich ist Romansch, Grischun ebenfalls ein Thema. An dem oben, es entsteht ein Bild, wie Sie es auch mal sagen, von dem Kanton mit 150 Tälern und 600 Seen und 900 Bergen und noch viel, viel, viel mehr Kapunzrezept. Also es ist bei aller Heiterkeit schon sehr ein disparates Bild vom Bergkanton und vielleicht auch ein bisschen ein melancholisches Bild.
Zusammenfassend würden Sie sagen, hingehen, schauen oder gescheiter daheim bleiben?
Ich würde sagen, für einen kulturinteressierten Bündner ist es ein Must, unbedingt gehen. Aber es ist auch für Touristen durchaus interessant, auch wenn die Anspielungen halt dann mit der Zeit vor allem lustig sind für die, die mit dem Verhältnis vertraut sind. Aber es ist eben auch wirklich sehr lustvoll in der Art, wie das Theater gemacht ist. Es ist mit viel Schwung gespielt und es ist auch sehr musikalisch in oben.
Sagt der Andreas Klei von SRF2. Er hat sich das Stück «Die Fremdenindustrie» am Theater Chur angeschaut. Es ist jetzt 18 Minuten vor 6, Sie hören das Regionaljournal hier auf SRF 1. Jetzt schauen wir in den Kanton St. Gallen. Eine Picknickdecke, so gross, dass 250'000 Leute drauf Platz haben. Also jede und jeder, der zwischen Herisau, St. Gallen und dem Bodensee wohnt, würde ein Plätzchen finden. Das ist die Vision der beiden Zwillingsbrüder und Künstler Frank und Patrick Ricklin. Ihr Projekt Picknick kommt gerade jetzt Stich um Stich vorwärts. In der Olmenhalle sitzen heute Frauen und Männer an der Nähmaschine. Der Thomas Zuberbühler über eine Idee, die so verrückt ist, dass sie sogar aufgehen könnte.
Sie hören, jetzt geht die Nadel nach links, nach rechts, seitlich, die andere Seite.
Die Ostschweiz, das ist die Textilhochburg der Schweiz. Und die Nähmaschine gehört auch dazu. Das zeigt der Ausschnitt von 1938 bei der Berniner Fabrik Steckborn. Die Textilgeschichte will die Region mit dieser übergrossen Picknickdecke wieder aufleben lassen. Und zwar dank der Mithilfe von Frauen und Männern wie den beiden über 80-jährigen Olga Oertle und Martina Jocham, die schon länger nicht mehr an einer Nähmaschine gesessen sind.
Ah, es sind sicher 30 Jahre.
Nein, wir nähen immer ein bisschen etwas.
Wo wir gearbeitet haben.
Ja, aber sonst immer noch etwas nähen.
Jetzt immer noch.
Die beiden Frauen sitzen heute Morgen in der Olmenhalle an einer der 50 Nähmaschinen. Sie bringen die Vision von dieser riesigen Picknickdecke Zentimeter um Zentimeter voran. Künstlerbrüder Frank und Patrick Ricklin sind fasziniert. Noch letztes Jahr sind sie von Tür zu Tür gegangen, zum alten Vorhang, von gilti Lindtücher und altmodische Duvets sammeln und sind dabei nicht nur auf Interesse gestossen.
Wir sind ja an Wilko Schellen gegangen, auch, um die Leute irgendwo in die Ester und in den Keller runterzusteigen können. Und da sind wir natürlich nicht überall reingekommen. Und viele Leute haben wirklich sich vorgestellt, ja, was soll das? Wieso gibt man Geld aus für so etwas? Wieso Türchen zusammen nehmen? Für was?
Und sie geht's auch auf Rumänien.
Ja, genau. Und das ist ja auch klar, dass nicht alle die Brille können anlegen können, wie es wir jetzt versuchen zu pflegen.
Mit jedem Tuch wächst sie aber auch die Idee. Und je grösser die Idee, umso grösser sie gibt die Ansteckungsgefahr von dem Picknickfieber. Am Schluss geht es ja darum, dass die Bevölkerung mit dieser Riesendecke Textilgeschichte weiterschreibt und dabei noch etwas für sich selber kreiere. Olga Oertle, die 81-jährige St. Gallerin, ist auf alle Fälle schon voll drin in der Arbeit.
Sind Sie vorwärts gekommen?
Ja, noch nicht so. Ich hatte ein bisschen Mühe mit den Fransen. Wegen Mass, oder? Das sollte ja 5 cm sein und die Fransen muss man dann wieder abrechnen. Jetzt bin ich bei der ersten Klette.
Jede Frau und jeder Mann hier an der Maschine näht 4 Tücher aneinander. Zusammen sind die dann so gross wie eine gängige Picknickdecke. An jede Seite kommt noch ein Klett von Schluss, so dass man alle Decken kann zu einem riesigen Ganzen verbinden. Der Frank Ricklin probiert zu erklären, wie man sich das denn am Schluss muss vorstellen.
Die Systematik von dem Tuch ist ja nicht so, dass man einfach ein Tuch am Schluss haben, sondern das Tuch besteht aus verschiedenen Modulen. Und die Auslegung kann so gemacht werden, dass man dort, wo etwas im Weg ist, auch das Zeug aussparen kann. Das heisst, es gibt wie ein Geflecht, ein riesiges Ornament, ein Modul, das aneinander geklettert werden. Und das ist dann wie eine, so eine Flüssigkeit, die man ausleert in die Landschaft und dann nachher verteilt sich.
Eine Picknickdecke also, die keine Grenzen kennt, sich um Bäume, um Häuser, um Autos schlingt und sich über Strassen, Wiesen und Turnplätze legt. Und darauf tausende Leute, jung und alt, reich und arm, von links bis rechts, die diesen Juni zum ersten Mal ein riesiges Picknick feiern. Und wenn es geht, jedes Jahr wieder, dass daraus eine Tradition wird, die sogar am Kinderfest könnte den Rang ablaufen. Von dem träumt auch der Rolf Geiger, der Geschäftsleiter von der Marketingorganisation Regio St. Gallen. Einem Zusammenschluss von 44 Gemeinden, von Herisau über St. Gallen bis eben an Bodensee, wo der Ricklin-Brüder den Auftrag für das Kunstprojekt gegeben hat.
Es geht darum, zu zeigen, dass wir gemeinsam eben mehr erreichen können, dass wir gemeinsam auch Grenzen sprengen können. Jeder kann etwas dazu beitragen. Und ich denke, da unterscheidet das Projekt von, sagen wir jetzt einer Kommune, Marketing-Gag oder Marketing-Projekt.
Noch sind die beiden Ricklin-Brüder aber weit weg von ihrem Ziel.
Wir hoffen, dass wir am Sonntagabend etwa 1'500 Module haben. Also es werden etwa so knapp 2% von der Vision sein. Also wir brauchen noch unglaublich viel, aber ich denke, je mehr das Projekt in den Köpfen ist, wird auch der Schritt in den Schrank von der einzelnen Person immer ein kleinerer sein.
Und so eben auch der Schritt zum grössten Picknick-Tuch der Schweiz. Übrigens, auch Männer können an der Zukunft der Textilgeschichte in der Ostschweiz mitschaffen. Nähen sei nämlich gar nicht so schwierig, hat heute der einzige Mann in der Olmahalle gemeint.
Nähen selber ist wie Autofahren. Ich kann hier Gas geben und Retour fahren und so weiter.
Stich um Stich zu der grössten Picknickdecke der Schweiz also. Das war eine Reportage von Thomas Zuberbühler. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 5 vor 6. Wir sind beim Wetter. Die Prognose die hat heute der Jürg Zog von SRF Meteo.
In der Nacht und am Samstagmorgen schneit es vor allem von der Surselva über das Chur Rietal und Schamfig bis ins Prättigau und zum Naun noch ab und zu ein bisschen. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen minus 15 Grad in der Muldenlage vom Oberengadin und minus 2 Grad in der Herrschaft. Morgen am Vormittag lösen sich dann aber die Wolken in Nordbünden rasch mal auf und dann ist es im ganzen Kanton sonnig. Es gibt ideales Wintersportwetter mit nur noch wenigen Wolken am Himmel. Temperaturen steigen dann am Nachmittag zu Chur auf plus 3 Grad, in Savonin gibt es maximal minus 1 Grad, in Rosa minus 3 und in St. Moritz minus 4 Grad. Am Sonntag ist es dann vor allem in Nordbünden wieder länger sonnig, sonst hat es recht viele Wolken rum und am Nachmittag gibt es in Südbünden auch ein bisschen Schnee. Die Höchstwerte liegen dann zu Chur bei plus 2 Grad.
Meldungen vom Tag. Z'Bergell will nichts wissen von einem Schulversuch mit Italien. Die Gemeindeversammlung hat am Pilotprojekt gestern Abend den Stecker gezogen. Die Idee wäre es, dass die dreijährigen Bergeller im italienischen Nachbardorf in Kinzig gehen könnten. Im Gegenzug hätten die italienischen Kinder in Bergell in Zeck gehen können. So wollte man genug Schüler herbringen, um die Qualität der Schule gleich zu behalten wie heute. Die Gemeinde St. Moritz müsste für die Olympiakandidatur 5 Millionen Franken in die Hand nehmen. Das steht in der Botschaft ans Gemeindeparlament. Sollten Spiel tatsächlich auf Graubünden kommen, dann bräuchte es aber noch mehr Geld. Wie viel, das ist allerdings offen. Aber es wären alles Investitionen, die die Gemeinde ESW machen würde, heisst es beim Gemeindevorstand. St. Moritz stimmt wie auch Davos und die Bündner Bevölkerung am 3. März über Olympia ab. Es ist immer noch unklar, wie es mit der Casa Editura am rätoromanischen Verlagshaus weitergeht. Jetzt hat sich die Stiftung Pro Helvetia aber zu Wort gemeldet. Man will auch in Zukunft rätoromanische Bücher unterstützen mit Projektbeiträgen. Bis jetzt hat Pro Helvetia am Verlag pro Jahr 60'000 Franken gegeben. Das ist aber nicht mehr möglich wegen dem neuen Kulturförderungsgesetz. Und das war es mit dem Regionaljournal Graubünden. Sie finden Geschichten und Nachrichten aus der Region auch im Internet unter srf.ch/news. Am Mikrofon war der Silvio Liechti.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.